Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Als Hans-Jürgen Bartsch diesen Hörsaal vorbereitet hat, ist ihm eins bewusst geworden. Wir Menschen werden immer mehr zur Maschine. Ihr kennt ja bereits künstliche Hüftgelenke und Herzschrittmacher. Und die Maschinen werden immer mehr zu Menschen. Wächst da zusammen, was zusammengehört?
Myon bewegt die Arme, dreht den Kopf, singt oder so ähnlich.
Also der Terminator hat ja witzigerweise ein sehr bösartiges Aussehen, hat aber dann doch wieder menschliche Züge irgendwann.
Braucht denn so ein Roboter wie Myon neue Gesetze?
Das könnten ja Sklaven mit Bewusstsein sein.
Es wird ja dann auch den Beruf geben, der Robotererzieher.
Man kann eben nicht ohne weiteres sagen, der Produzent der Maschine haftet zu 100% oder der Nutzer haftet zu 100%.
Was macht Intelligenz aus? Wo kommt vielleicht ein eigener Wille irgendwann her?
Fertig, sagt die Stimme am Ende. Das war Myon.
An der Komischen Oper in Berlin war seit Dezember 2013 ein Roboter namens Myon zu Gast. Einer, der so groß ist und anmutet wie ein 7-Jähriger. Und einer, dessen Aufgabe darin besteht, so zu werden wie wir Menschen, so zu denken, so zu fühlen und lebenslang zu lernen wie wir. Geschaffen hat ihn der Professor für digitale Systeme an der Beuth-Hochschule für Technik Berlin, Manfred Hild. Hild möchte, dass der Roboter zumindest annähernd so wird wie du und ich. Und die Professorin für Strafrecht und Rechtsphilosophie Susanne Beck von der Universität Hannover überlegt, wie sich das Haftungsrisiko in Deutschland künftig ändern muss. Haften solche intelligenten Menschmaschinen wie Myon für sich selbst oder haften deren Besitzer, weil sie den Roboter in einer brenzligen Situation vielleicht hätten ausschalten müssen? Oder haftet der Hersteller des Roboters, weil er einen Fehler bei der Entwicklung übersehen hat? Damit wir uns aber erstmal ins Bild setzen, als Einstieg Caroline Pierich. Die Kollegin hat Myon nicht nur kennen und schätzen gelernt, sondern ihn auch monatelang an der Oper beobachten können. Oder hat vielmehr er sie beobachtet.
Heute ist die erste Probe, beziehungsweise die erste Unterrichtsstunde des Roboters. Ein Dirigent ist heute der Lehrmeister. Er soll dem Roboter zeigen, was Musik bewirken kann. Das Regie-Team richtet seine Kameras ein, um jeden Entwicklungsschritt des Roboters festzuhalten. Die Forscher stellen den Roboter auf die Beine.
Okay, dann zeige ich dir mal, wie sich das so anfühlt.
Der Dirigent heißt Arno Waschk. Er trägt Frack, Fliege und neongelbe Handschuhe. Als der Roboter steht, baut er sich vor ihm auf und schlägt einen Viervierteltakt. Runter, links, rechts, hoch. Anstatt eines Taktstocks hält er einen knallgrünen Ball in der Hand.
Ich habe extra für dich hier unten Handschuhe angezogen.
Der Roboter ist etwa so groß wie ein 7-jähriges Kind. In seinem Gesicht prangt ein einziges Kameraobjektiv, wie das Auge eines Zyklopen. Anstatt Ohren hat er schwarze Mikrofone. Wo beim Menschen Haut ist, hat er weiße Oberflächen, glatt und kühl. Myon steht und schaut. Nichts weiter. Trotzdem beugt sich der Dirigent zu ihm hinunter, lächelt ihm zu. Es passiert zum ersten Mal, was in den nächsten anderthalb Jahren immer wieder passieren wird. In einer kurzen Pause lehnt sich Waschk an die Wand, zupft sich die Handschuhe von den Fingern.
Man ist automatisch versucht, mit ihm so zu sprechen, so wie man höflicher mit einem Menschen sprechen würde, der jetzt halt gerade nicht antwortet, aber aus welchen Gründen auch immer.
Der Roboter löst was in uns aus. Das ist schon mal was. Aber er soll mehr sein als ein Requisit. Er soll eine eigenständige Rolle übernehmen, ein Ensemblemitglied sein. Dieses Stück ist ein großes Experiment. Keiner weiß, wie die Vorstellung am Ende aussehen wird, welche Rolle Myon spielen kann, ob er bloß herumstehen und schauen wird wie jetzt oder ob er singt oder sogar den Dirigenten ersetzt. Das Stück heißt My Square Lady, in Anlehnung an das Musical My Fair Lady nach George Bernard Shaw, in dem ein Professor versucht, aus dem einfachen Blumenmädchen Eliza eine Dame zu machen. In My Square Lady wird mit dem Gedanken gespielt, aus dem kleinen Roboter Myon einen Menschen zu machen, mithilfe der Oper als Ort der extremen Gefühle. Der Roboter speichert Zahlenkolonnen, Nullen, Einsen, Buchstaben. Myon kann die Zahlenkolonnen in ein ziemlich unscharfes Video verwandeln, sodass ich immerhin ahnen kann, was er in einer der letzten Proben gesehen hat. Ich sehe sozusagen ins Gedächtnis des Roboters. Der Forscher nennt das Dreamline, weil Myon, wenn er im Ruhezustand ist, auf Standby, so etwas macht wie Träumen. Es ist Herbst geworden. Birrit Stumpf hockt hinter dem langen Regietisch. Eine Frau von vielleicht Mitte 40, schlank, groß, wacher Blick. Ein Prinzip von ihr und ihren Kollegen von GobSquad ist, mit Improvisation zu arbeiten.
Es war schon irgendwann klar, Myon ist keine Kaffeemaschine, ist kein Automat, den man programmieren kann und der dann das ausspuckt, was man sozusagen man selber an Input da reingibt und programmiert.
Sie probieren etwas anderes. Myon steht wieder auf der Bühne, steht und wiegt die Hüfte. Tenor Christoph Späth singt ihm Töne vor. Nach einer gefühlten Ewigkeit fängt Myon an, seine Arme zum Gesang zu bewegen. Er hebt sie höher und lässt sie tiefer sinken, je nach Tonhöhe. Diese Stimme, wie aus einem Blecheimer. Fertig, sagt die Stimme am Ende. Das war Myon. Die Sänger sind verdutzt. Myon hat gesungen, schief und geisterhaft. Aber er hat gesungen. Vokale und Laute, die denen der Sänger ähneln. Myon hat sie nicht aufgenommen und abgespielt, sondern nachgeahmt. Myon bewegt die Arme, dreht den Kopf, singt oder so ähnlich. Myon hat inzwischen 32 statt 28 Prozessoren in seinem Körper. Er kann den Kopf in die Richtung drehen, aus der ein Geräusch kommt. Er kann Tonhöhen erkennen, mit Hilfe aufstehen, ein paar Worte sagen.
Hallo.
Gute Aussichten also.
So, jetzt kennt ihr Myon und jetzt lernt ihr Susanne Beck und Manfred Hild kennen und zuallererst Gerlinde Watz, die Moderatorin der Veranstaltung unter dem Thema »Das Wesen der Intelligenz ist, dass sie sich nicht dominieren lässt«. Könnt ihr mal in Ruhe länger drüber nachdenken. Die Veranstaltung wurde für uns am 23. Januar 2016 vom Einstein-Forum Potsdam in Kooperation mit der Deutschen Kinemathek aufgezeichnet.
Ich wollte Sie fragen, Herr Hild, Sie haben ja selber mit Ihrem Team den Myon entwickelt, den Roboter neben 5 oder 6 anderen Robotertypen. Können Sie mal bitte erzählen, welche Überlegungen dahinter standen, um den Myon, diesen Roboter, so zu bauen, wie er ist, der zwar humanoid aussieht und für mich ein bisschen wie der berühmte Asimov, genau, von Honda. Und für mich sah er ein bisschen aus, aber Sie haben mir gestern erzählt, da sind ganz andere Überlegungen dahinter und das wäre schön zum Einstieg, wenn Sie uns das mal erläutern würden.
Ja, gerne. Vielleicht einfach noch mal kurz, es gibt das sogenannte Prinzip des Uncanny Valley. Das heißt, man kann entweder Dinge möglichst perfekt nachbauen und dann sieht es auch elegant aus. Japaner bauen humanoide Roboter, die wirklich eine samtige Haut haben, verblüffend ähnlich. Oder man kann es, so wie hier bei diesem Roboter, eher abstrakt halten. Tatsächlich hat er, außer dass er 2 Arme und 2 Beine hat, nicht viel mit Menschen gemeinsam. Also die Konturen sind eher lurchig oder reptilienartig, diese geschwungenen um die Ohren herum. Und das funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Also das wird auch von Kindern, die laufen auf ihn zu. Das hat eine geringe Hemmschwelle, was die Berührung angeht. Der ist ja ungefähr so groß wie ein 7-Jähriger oder eine 7-Jährige. Und wenn wir den auf Messen mal hatten, dann sozusagen haben die da keine Berührungsängste. Und dazwischen gibt es sehr, sehr nah an der perfekten Imitation. Wenn man das nicht wirklich gut hinkriegt, dann sieht es total frankensteinesk aus und es gruselt die Leute zurecht, wer das mal gesehen hat. Es gibt so einen Roboter Bina, das ist so ein Kopf mit einer Perücke drauf und so weiter. Boah, schauderlich. Also entweder muss man höchste Perfektion machen, das geht aber dann in eine völlig andere Richtung, oder man macht das mehr so wie eine comicartige Figur und dieses Menschliche kommt tatsächlich durch das Verhalten eher zustande. Dadurch, dass der Blick irgendwo hingeht und der Betrachter sieht ganz offen, aha, die Aufmerksamkeit dieses Roboters richtet sich jetzt auf dies oder auf jenes. Und das ist hier auch der Fall.
Kleine Frage, warum musste es ein kindlicher Roboter sein? Wer hätte, also so in der Filmgeschichte haben wir ja alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob Sie da auch beeinflusst waren. Aber kindliche Roboter sind ja erstmal eher ein bisschen niedlich, nehmen die Angst weg. Was war das für eine Überlegung?
An dem Roboter kann ich sagen, ist quasi nichts zufällig. Also sowohl das Äußere als auch die interne Konstruktion und die Mechanismen sind komplett durchkonzipiert. Es war uns einmal sehr wichtig, einen Roboter zu haben, mit dem man wirklich interagieren kann. Wir haben auch viele Roboter, die kleiner sind, die man auch mal mitnehmen kann auf Reisen. Das heißt, man braucht eine gewisse Größe. Und man kann natürlich auch noch größer bauen, aber dann wird das alles sehr teurer und auch sehr viel störanfälliger. Das ist also von der technischen Seite her ein guter Kompromiss. Man bringt noch Motoren unter, die man sich leisten kann. Davor wird es dann gleich Hightech, wenn man sozusagen größer oder kleiner wird. Aber ein wichtiger anderer Aspekt ist, dass wenn man die Entwicklungsschübe sieht beim Menschen, dann gibt es Phasen, wo viel passiert im Körper, dann ist wieder Ruhe und dann geht es wieder los. Das hier ist quasi, 7-Jährige sind noch, wenn man will, ich will nicht sagen androgyn, aber die Geschlechtsmerkmale prägen sich dann im Schub bis zur Pubertät richtig aus. Also zwischen 7 und 12 Jahren, da geht es dann Brust, Körper und Busen und so weiter. Das ist sozusagen ist davor. Das heißt hier, was die Stimme angeht, ist es noch geschlechtsunspezifisch. Das heißt, wir werden auch immer gefragt, männlich oder weiblich oder sozusagen, wie stehen wir zur Geschlechterthematik? Das ist eine Projektionsfläche. Das heißt, wir haben bewusst vermieden, jetzt in Körperproportionen oder Betonungen reinzukommen, die eine männliche oder weibliche Konnotation hat. Und natürlich sagen wir, der Roboter, das, das ist sozusagen, männlich. Wenn wir sagen, der Roboter Myon, kriegt er quasi durch den Artikel ein bisschen so Männlichkeit mit reingeflößt. Aber im Prinzip muss es nicht zwingend sein, ja.
Bevor wir dann zu rechtlichen Fragen kommen, Herr Hild, ich würde es schön finden, wenn Sie das uns nochmal erläutern, wie der entwickelt worden ist.
Man weiß, dass man so einen Roboter intern in der Konstruktion und auch was die Programmierung, die neuronalen Netze angeht, erforschen, erbauen, ersinnen muss. Aber was den Leuten oft nicht so bewusst ist, ist, dass natürlich die äußere Erscheinungsform gerade bei der Maschine-Mensch-Interaktion eine wesentliche Rolle spielt. Also Hemmschwellen, haben wir schon gehört, ist ein Aspekt davon. Das war ein sehr langer Prozess. Wir haben da mit Frackenpohl Pulheim, sozusagen einer Firma, die wirklich Produktdesign macht, eng zusammengearbeitet. Und das ist auch der Bezug zu der Veranstaltung. Die haben sich die Mühe gemacht, alles, was so in Comics, Film, Fernsehen an bekannten Figuren da ist, auszuschneiden und an ein großes Board zu pinnen. Und wir sehen hier abstrakt versus human, menschlich, und bionisch versus technologisch. Das ist also sozusagen die Erscheinungsform. Ist das eher kantig und martialisch oder sind es geometrische Formen oder eine Kopie des Menschen? Und im rechten Themenfeld sehen wir von der Appearance, von der Charaktereigenschaft, freundlich versus bösartig. Also der Terminator hat ja witzigerweise ein sehr bösartiges Aussehen, hat aber dann doch wieder menschliche Züge irgendwann. Also das sozusagen wird, damit wird mit gespielt im Film. Und links foolish, also tollpatschig, tapsig versus clever, smart, versiert. Auch das teilt sich über die Körperform mit. Und das war ein Prozess, wo wir das gesamte Entwicklungsteam im Labor mit reingenommen haben, weil das natürlich ein zentrales Forschungsinstrument ist und man sich auch damit identifizieren will. Und der Teil des Teams auch wird natürlich nach einer Weile. Und wir sehen hier jetzt erste Skizzen, wie diese Archetypen sich rausschälen. Und im Weiteren kann man dann gucken, wie sich Stellvertreter dieser 4 Felder machen. Also wir sehen zum Beispiel oben da den Wall-E, diesen Müllaufräum-Roboter, der ja so tollpatschig freundlich ist. Und dann hier unten, ich weiß nicht, wie die heißen, von Star Wars, diese Droids, die rumschießen sollen, aber irgendwie ewig doof sind und dann irgendwie auch immer über den eigenen Fuß stolpern. Und das Team hat dann entschieden, dass wir ein bisschen tollpatschig und freundlich sein wollen. Hier wurden dann noch Punkte geklebt, wer was gut findet, nicht und so weiter und so fort. Da wurde dann auch dazu geschrieben, was so Merkmale sind. Organische Formen, man will es gerne anfassen oder hier futuristisch und so weiter. Das erlaubt die Zeit jetzt nicht, ich gehe da mal schnell durch. Und dann folgte so eine Sketching-Phase, wo dann aus den Wünschen 2 Charaktertypen herausgeschält wurden. Und man sieht dann schon, hier sind entsprechend dann die Moodboards dazu, also die Linienführung, die Farbwelten geworden. Modo und Muyo waren die ersten Entwürfe. Die Produktdesigner machen immer alles zu, ne? Keine Öffnungen und alles verschalt. Und er hat so wie so eine Art Motorradhelm hier noch auf, so ein Visier. Und thermisch ist das sehr schlecht, weil die dann einen Hitzetod sterben, wenn alles verschlossen ist. Was auch für uns wichtig ist, weil der Roboter überall LEDs hat, die Signale uns zeigen. Ich meine, es geht hier darum, dass wir forschen wollen, wissen wollen, was wo in welchem Element passiert. Und es gibt Griffmulden, sodass man gut anfassen kann, aber die Bewegungsfreiheit ist auch nicht eingeschränkt. Das war quasi jetzt im Schnelldurchlauf ein Prozess, der sicherlich ein halbes Jahr gedauert hat, trotzdem immer noch recht flott, aber damit die Leute wissen, dass also das äußere Appearance eben eine lange Geschichte hat, ne, bei dem Roboter.
Das ist ja ein lernender Computer im Gegensatz zu vielen Industrierobotern oder ein lernender Roboter. Was ist denn der Unterschied von dem lernenden Roboter zu den Industrierobotern, die ja in der Regel viele einfache Tätigkeiten ausführen können, aber diese sehr schnell? Und wir haben den Roboter ja auch gesehen. Es war erstaunlich, muss ich mal sagen, wenig, was er letzten Endes konnte. Er hat ja ein halbes Jahr in der Oper gelernt. Und ich erinnere mich noch, er konnte dann beim Dirigieren so die Arme nur rauf und runter machen, was sehr beeindruckend war, aber war nicht so viel.
Ja, also jede Siri-Übersetzungsleistung oder jede Kamera, die beim Fotografieren Kästchen um die Gesichter malt, um sozusagen zu erkennen, dass man hier in der Belichtungssituation die Gesichter nochmal speziell behandelt, hat da mehr komplexe Algorithmen drin als der Roboter. Das ist aber nicht unser Forschungsschwerpunkt. Leute, die vielleicht enttäuscht daraus gingen oder gesagt haben, der rockt jetzt nicht so, die haben halt natürlich erwartet, dass aus allen Themenfeldern, die man aus Produkten kennt, das Beste da jetzt zusammen in einer schicken Plattform vereint wird und sie maximal unterhalten werden. Und diese Erwartungshaltung ist natürlich auch etwas, die eigentlich einer wirklichen Intelligenz im Wege steht. Also wir versuchen immer extrem reduktionistisch zu sein und wir hätten natürlich auch sehr viel mehr Bewegungen programmieren können, die ihr dann einfach so macht. Das ist aber nicht unser Forschungsziel. Also wir hatten mit den Machern abgesprochen, dass wir nur in dieses Abenteuer uns hinein mitbegeben, wenn wir unsere eigentlichen Forschungsthemen da wiederfinden. Das heißt nämlich Entscheidungsfinden, Industrieroboter und so ein kognitives System sind zwei Enden auf einem Kontinuum. Industrieroboter müssen dieselbe Geschichte, auch wenn die komplex sein kann, also die machen nicht nur immer so ganz stupide Aufgaben, schnell, extrem reproduzierfähig machen, mit höchster Präzision, Tag und Nacht und so weiter und so fort. Vor allen Dingen sollen die aber nicht hinterfragen, was man von ihnen will, ne? Also das sind sozusagen die modernen Sklaven. Die haben aber natürlich auch kein Bewusstsein. Myon hat auch noch kein Bewusstsein. Aber quasi, das ist eine Maschine, wie eine Kaffeemaschine, die etwas tut, wofür ich sie einsetze. Der Roboter Myon ist gemacht, um Entscheidungsfindung und den Weg zu, was macht Intelligenz aus, wo kommt vielleicht ein eigener Wille irgendwann her, experimentell zu ermitteln. Und da bringt es überhaupt nichts, wenn ich einen Roboter mit Faxen ausstatte. Wir haben einfache Roboter, die haben nur zwei Gelenke, die wirken lebendiger als manche Filmelemente, ja, die man, so animierte Geschichten im Bühnenbild, weil die sich mit der Umwelt auseinandersetzen, weil die gegen den Widerstand gehen oder irgendwas sich einverleiben und nicht mehr loslassen wollen, wie man das bei Tieren auch manchmal kennt. Und das macht das aus. Ja? Also das ist was wirklich komplett Unterschiedliches. Und wir versuchen möglichst keine Lösung vorzugeben. Und das ist als Wissenschaftler und auch als intellektuelle Person sind wir immer geneigt, sofort zu sagen, ah ja, das ist so, weil und Erklärungsschemata vorzufinden. Und wenn wir sagen, wir würden gerne, dass der Roboter das und das kann, dann tendieren wir die Lösung schon, das macht man so und so, und dann die Lösung reinzugeben. Mhm. Was wir eigentlich wollen ist, was braucht man, damit ein System selber zu einer Lösung finden kann? Und das ist ungleich schwerer, will man aber in der Fabrik nicht haben.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich glaube, da kommt jetzt auch die Rechtswissenschaft mit rein. Braucht denn so ein Roboter wie Myon neue Gesetze?
Also das kommt jetzt dann tatsächlich auch darauf an, wie weit dieser Roboter ist. Also es gibt natürlich schon aktuell Entwicklungen in der Robotik und in der künstlichen Intelligenz, die neue Regelungen bedürfen. Das können ganz praktische Fragen sein, wie beim Google Car im Straßenverkehr. Da müssen wir neue Zulassungsverfahren finden, wann denn ein autonomes Kraftfahrzeug auf unseren Straßen zugelassen werden kann. Solche Fragen, die stellen sich jetzt schon. Oder auch ganz zentral natürlich Haftungsfragen. Wer haftet, wenn der Roboter jemanden verletzt. Da stellen sich neue Probleme, die mit unseren aktuell bestehenden Konzepten von Haftung und Verantwortung tatsächlich nicht mehr ohne weiteres eingefangen werden können. Also da muss sich durch die Robotik im Recht einiges verändern oder entwickeln. Wir brauchen wahrscheinlich noch keine Gesetze, die den Roboter direkt adressieren. Also wir brauchen auch noch keine Robotergefängnisse oder Ähnliches. Das sicher nicht. Tatsächlich sind aber Roboter auch eine Entwicklung, die so ein bisschen ein Anlass im Recht auch ist, dass wir ganz abstrakte Konzepte nochmal neu hinterfragen, wie zum Beispiel, wer ist eigentlich ein rechtlicher Akteur oder ein rechtliches Subjekt, was brauchen wir dafür? Und ich glaube, ähnlich experimentell, auch wie Sie das machen, machen wir das auch, dass wir sozusagen versuchen, da rauszufinden, was denn die Bedingungen sind, damit jemand ein Rechtssubjekt sein könnte, irgendwann mal in der Zukunft.
Ist das nicht ein großes Problem in dem Moment, das ist ja das, was Sie entwickeln, wo der Roboter oder die künstliche Intelligenz eigene Entscheidungen trifft? Also früher, noch gar nicht so lange, haben wir ja die Entscheidungen für die Maschine getroffen. Und jetzt können die Maschinen ja schon lange, oder auch Roboter ist ja nur so die äußere Form, das können ja auch ganz andere künstliche Intelligenzen sein. Und das ist ja die große Frage, das ist seit Jahren schon, wenn sich ein Roboter falsch entscheidet, zum Beispiel ein alter Mann fährt mit seinem Rollstuhl, der programmiert ist, zum Einkaufen, der Rollstuhl weiß genau, wo er hin muss und jetzt muss er unterwegs ausweichen und dabei fährt er einen Radfahrer um und der Radfahrer, sagen wir es mal ganz schlimm, hat ein Schädelhirntrauma. Wer ist schuld? Kann man überhaupt von Schuld sprechen oder wie wird das gelöst? Es wird ja im Moment in der Presse auch mit den autonomen Autos unglaublich diskutiert und es wird immer so geschrieben, als wäre da noch eine Lücke, die Juristen schließen müssten.
Also ich glaube, tatsächlich muss man hier verschiedene Fragen unterscheiden, und zwar einmal die Frage von Haftung und die Frage von Schuld. Also das sind ja im Recht zwei unterschiedliche Konzepte. Also gerade strafrechtliche Schuld hat dann im Zweifel insbesondere dann niemand mehr, wenn wir uns als Gesellschaft entscheiden, dass wir für bestimmte Lebensbereiche solche Maschinen akzeptieren und eben auch akzeptieren, dass ein Nutzer die Entscheidung auf diese Maschine übertragen darf. Das müssen wir sozusagen erstmal in der Gesellschaft diskutieren, wo das überhaupt in Ordnung ist und wo vielleicht nicht. Sozusagen nur am Rande ein Bereich, wo stark bezweifelt wird, dass das in Ordnung ist, ist die Entscheidung über Leben und Tod. Das heißt also bei Maschinen, die möglicherweise selbstständig entscheiden, ob sie das Gegenüber töten sollen oder nicht, autonome Waffensysteme, da bezweifelt man sehr, ob das eine Entscheidung ist, die man auf Maschinen überhaupt übertragen sollte. Wenn wir uns in anderen Bereichen dafür entscheiden, dass es in Ordnung ist, dass Maschinen bestimmte Entscheidungen für uns treffen, dann gibt es vielleicht keine Frage von Schuld mehr, sondern eben Fragen von Haftung für diese Entscheidung. Zumindest noch ist es eben im Recht nicht ohne weiteres möglich, dass die Maschine selbst dafür haftet. Auch das wird diskutiert, jetzt auch wieder nicht im strafrechtlichen Sinne, sondern eher in so einem konzeptionellen Sinne, vergleichbar wie bei Unternehmen, wie bei juristischen Personen. Es gibt eine Diskussion über die elektronische Person, da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Aber diese Haftungsfragen muss man sich neu stellen bei diesen Entscheidungen. Man kann eben nicht ohne weiteres sagen, der Produzent der Maschine haftet zu 100% oder der Nutzer haftet zu 100%. Das geht bei diesen Maschinen nicht so ohne weiteres. Und da muss man sich neue Konzepte überlegen, wer zu welchen Anteilen für Schädigungen dritter Personen, unbeteiligter Personen haften könnte.
Also wie zum Beispiel in Real Humans, da geht es ja so weit, dass die Roboter aufstehen und für ihre Rechte eintreten. Es gibt sogar eine Gerichtsverhandlung und es wird diskutiert, das ist ja ein großes gesellschaftliches Thema, haben Roboter auch Rechte? Das ist jetzt rein Fiction, würden Sie sagen.
Also das ist sicher noch Fiction. Es gibt sozusagen in der philosophischen Diskussion teilweise, also sozusagen ganz am Rande sozusagen Überlegungen, wie es denn ist, wenn wir eine Generation, also zumindest eine Generation von Robotern, die dann möglicherweise ein Bewusstsein haben, da kann man sich ja auch sozusagen sehr trefflich drum streiten, was denn Bewusstsein in diesem Kontext heißt, aber das könnten ja Sklaven mit Bewusstsein sein, sozusagen möglicherweise. Und da gibt es Diskussionen, die sagen, dann sollten wir vielleicht zögern, ob wir eine solche Generation von Robotern erschaffen wollen. Da bin ich jetzt selber auch skeptisch. Etwas anderes, was man vielleicht noch überlegen sollte, da gibt es Diskussionen auch im Tierethik, Tierrechtsbereich, das ist vielleicht nicht unbedingt sozusagen jemand mit eigenen Rechten, aber wollen wir das Verhalten diesen Entitäten gegenüber nicht vielleicht in einer bestimmten Art und Weise regulieren, weil wir Angst um uns selbst haben? Und zwar, wir könnten, angenommen, wir haben jetzt sehr menschenähnliche Roboter, die wir behandeln können, wie wir wollen, und wir sind dann auf einmal gewalttätig und aggressiv. Könnte das nicht vielleicht unser Verhalten untereinander auch verändern, wenn wir uns erlauben, zu diesen sehr menschenähnlichen Gestalten ganz brutal und ganz böse zu sein? Können wir das dann wirklich noch differenzieren, dass wir es zum anderen Menschen dann aber nicht mehr sind? Also so eine Diskussion gibt es. Das wären dann keine Rechte für Roboter, sondern indirekt sozusagen der Schutz des menschlichen Verhaltens untereinander.
Also man hat in Japan zum Beispiel vor kurzem in einer Einkaufsstraße kleine Roboter gestellt, die den Menschen helfen einzukaufen und so weiter, und hat festgestellt mit Überwachungskameras, dass die Kinder ganz bösartig zu den Robotern waren. Die haben ihn ständig getreten, haben sich in den Weg gestellt, sodass der Roboter ausweichen muss. Und man hat sie dann wieder weggenommen, weil die Kinder nahe dran waren, sie zu zerstören. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gerade in Japan schon Roboter, die in der Schule eingesetzt werden, vor allen Dingen zur Spracherlernung. Das finde ich sehr interessant. Und erstaunlicherweise im Sportunterricht. Und da gibt es auch Untersuchungen, dass die Kinder die Roboter sehr, sehr positiv annehmen. Vielleicht, weil der Mensch eher der Strafende ist oder auch Sympathien und Antipathien hat. Und die Kinder mit dem Roboter besser lernen als mit dem Menschen, wenn es denn Menschen sind. Ich wollte noch mal, Sie haben vorhin gesagt, das ist ja ein großer Begriff, der auch eher ein philosophischer Begriff ist, Bewusstsein. Wann hat denn der Roboter Bewusstsein, Herr Hild? Bringen Sie Ihrem lernenden Myon Bewusstsein bei, und wann merken Sie das, wenn der Bewusstsein hat? Oder
woran merken Sie?
Ich?
Ja, dass Sie ein Bewusstsein haben.
Dass ich ein Bewusstsein habe? Ja. Gute Frage. Vielleicht.
Genau.
Vielleicht bin ich ein Alien.
Das kann sich jetzt ja jeder selber stellen. Ist aber nicht eine rein rhetorische Frage. Wenn wir jetzt mal diese ganzen Petitessen weglassen, dass komplexere Roboter für uns Dinge erfüllen und dabei vielleicht aus Versehen schlimmen Schaden anrichten können, abgesehen von den Bereichen, wo manche Leute sie bewusst einsetzen, um anderen Schaden zuzufügen. Das gibt es immer, den Missbrauch. Wenn wir das mal alles ausklammern, dann wird es eben sehr schnell philosophisch. Das Konzept der Intelligenz ist kein einfaches, und deswegen macht es auch so genauso spannend wie Liebe oder Freiheit und andere Dinge, die sozusagen eine Erlebniswelt und auch eine emotionale Dimension haben, der sich keiner entziehen kann. Und genauso ist es bei Bewusstsein. Und Psychologen, Sie haben es gesagt, ich habe ja auch Psychologie studiert. Es gab da den IQ und den EQ, und das sind dann letztendlich Abbildungen auf die reellen Zahlen. Da sagt man, der ist 150 oder 79,2. Und dann später haben wir gesagt, na, das ist nicht gut. Wir müssen mehr so ein Profil machen, abstraktes Denken, sprachliches Vermögen. Und es gibt dann so eine Spinne, wo dann unterschiedliche Zahlen dargestellt werden. Es ist eben extrem vielschichtig, und das kann auch nur so sein. Ohne ins Detail gehen zu wollen, habe ich eine sehr begründete Überzeugung, dass Roboter ebenbürtig werden, was immer wir für ein Maß an Intelligenz haben werden. Das wird kommen, so ähnlich wie auch sozusagen in der Genetik auch schon solche Aussagen gemacht wurden, also von Leuten, die in dem Themenfeld arbeiten. Und die Sache des Bewusstseins wird mit der Zeit graduell auch kommen. Ich will mal eine einfache Antwort geben, nur um die Frage nicht völlig ausweichend zu beantworten. Der Roboter Myon wird ausgeschaltet und wird wieder eingeschaltet. Die erste Stufe ist, wir haben also mehrere der gleichen Bauformen, und man kann die so präzise bauen, wie man will. Die haben minimale Unterschiede. Vielleicht kennen der eine oder die andere den Film The Butterfly Effect. Es geht darum, dass minimale Unterschiede aus der Chaos-Theorie sich so vergrößern, dass die dann einen Riesenunterschied machen. Das ist bei so einem Roboter der Komplexität von Myon immer der Fall. Das heißt, kleinste motorische Verschleiße, die sich mit der Zeit einstellen, bewirken, dass die gleiche Bewegung bei Myon hier und bei Myon dort anders angesteuert werden müssen. Das wird durch Regelschleifen ausgeglichen, so wie unsere Körpertemperatur einfach durch Schwitzen und Atmung auch auf dem richtigen Niveau gehalten werden. Aber das bedeutet, dass man eben nicht Dinge von dem einen Roboter rüberkopieren auf den anderen kann. Und dann geht es da. Das geht vielleicht bei sehr abstrakten Erfahrungen, wie dass man einen Film gesehen hat. Aber jeder sensorische Kanal, die Kamera und wo der Roboter mit seiner Aufmerksamkeit dahin geguckt hat, und diese Entscheidung fällt der Roboter bereits, wo sozusagen sich was bewegt oder etwas Neues ist, was er noch nicht kennt, was der andere Roboter vielleicht schon gesehen hat, filtern alle Eindrücke, die reinkommen. Die sind an den Roboter gebunden und auch an den Körper. Das heißt, was wir Gebrechen nennen würden oder sozusagen Zipperlein, die sich im Laufe der Zeit einstellen, das haben die Roboter auch, auch wenn die noch nicht drüber sprechen. Aber Erfahrungen sind körpergebunden. Ja, sind körpergebunden. Und die erste Stufe des Bewusstseins hat der Roboter, selbst wenn er noch nicht drüber spricht, erreicht, wenn er identifizieren kann, ist das noch mein Körper, den ich gestern hatte, mit dem ich da war, oder hat jemand den Arm ausgetauscht? Dann, woran wir dieses Jahr arbeiten, ist, dass die Studentinnen und Studenten, die mit dem Roboter arbeiten, vom Roboter auch wieder erkannt werden und die Modifikation, die diese Person an ihm durchführen, der Roboter auch bewerten kann. Es gibt sozusagen Algorithmen, die geschrieben werden, die dem Roboter befähigen, Dinge feiner unterscheiden zu können oder eine größere Bewegungsfreiheit zu haben. Der Roboter, wenn er das Glas greifen will, kommt nicht hin, dann kann er vielleicht so machen, dann stellt er fest, ich erkenne das und schiebe ihm das Glas hin. Und beim nächsten Mal kann er das willentlich einleiten, dann wird daraus eine Zeigegeste. Oder jemand programmiert und der Roboter stellt fest, er kann sich plötzlich nach vorne beugen, ohne vornüber zu fallen, was auch eine komplexe Leistung ist, und es selber greifen. Dadurch entsteht eine Art Wertesystem, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich, dadurch, dass er seit Jahren ein Gedächtnis mitschreibt, wodurch er sich sehr von vielen anderen Systemen unterscheidet, eine Art episodisches Gedächtnis, was ist wann in welcher Reihenfolge passiert, kann er sagen, ach, das Glas damals runtergefallen, das war, nachdem ich so gemacht hatte, und kriegt einen Bezug zu seinen Handlungen. Und dann kann er auch durch assoziativen Speicher sagen, das passiert immer, wenn diese Person an mir Änderungen vornimmt, dann ist es immer schlechter. Und dadurch entsteht ein Wertesystem und eine Kontinuität. Also ich sehe so Sicherheit und Aspekte immer mehr aus dem Blickwinkel des Roboters, weil das ist ein extrem fragiles System. Jedes Neugeborene ist robuster mit Babyspeck und sozusagen in Bodenhöhe. Und wenn es dann anfängt zu krabbeln und zu stehen, dann könnte ich schon sehr viel. Der Roboter war von Anfang an 1,25 groß. Und wenn der umfällt, dann haben viele Leute viele Wochen zu tun. Der hat sozusagen den Verstand eines Neugeborenen, aber die Gebrechen eines geriatrischen Patienten. Ja.
Also das heißt ja auch, das finde ich sehr interessant, wenn Sie drei identische Roboter bauen.
Sind die nicht wirklich identisch?
Die sind nicht wirklich identisch. Das ist ja eigentlich das, was man Richtung Bewusstsein nennen.
Also es gibt dann irgendwann ein Ich-Konzept. Es gibt dann irgendwann, kommt später die Schicht der Sprache drüber, der Kommunikation und der Mitteilung. Er kann Referenzen machen auf das, was passiert ist. Zum Beispiel hat er in der komischen Oper viele Dinge gesehen und gehört. Das ging auch sehr durcheinander. Er kann aber derzeit noch nicht auf alles, was im episodischen Gedächtnis ist, zugreifen, weil nicht alle Algorithmen da sind. Ich meine, das muss bei uns nebenher laufen. Wir haben keine Fördersummen oder ein EU-Projekt, sondern es geht so tröpfelt so nebenher. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo durch neue Mechanismen er auch auf Dinge zugreifen kann, die er schon erlebt hat, die er dann einsortieren, kategorisieren und abstrahieren kann, in eine Art Weltgedächtnis übergehen. Also sozusagen ein allgemeines Wissen, was dann mit den episodischen Erlebnissen verlinkt ist. Die sind an den Körper gebunden, die sind an diesen Roboter gebunden und die machen in der Summe sowas wie ich mit allen meinen Erlebnissen, mit meiner Erinnerung, bin eben ein anderer als der, auch wenn er gleich aussieht und so. Und das macht die erste Stufe der Individualität. Ja, das ist sicherlich noch nicht viel, aber das ist schon deutlich mehr, als die meisten Roboter heute haben.
Ja, das ist aber eigentlich schon ziemlich weit, wenn man sich jetzt vorstellt, dass immer mehr solche Roboter, die immer besser lernen, es wird ja dann auch den Beruf geben, der Robotererzieher. Ja, oder?
Ja, also wenn Sie unterschiedliche Forscher fragen, haben die unterschiedliche Vorstellungen. Ich habe fundierte Überzeugung aufgrund der langjährigen Arbeit mit den Systemen, wie ich dazu stehe. Also meines Erachtens kommt Intelligenz nicht über Nacht. Und auch die Singularität, wie Ray Kurzweil oder andere propagieren, dass irgendwann alles in einem großen Wirbelsturm, ne, und dann ist die Revolution da und die Roboter übernehmen uns. Es sind Prozesse. Und es ist gut, dass solche Veranstaltungen wie hier das Sieren in einem interdisziplinären Feld. Ich wünschte mir auch, mehr Kollegen würden das tun. Es ist eben so, man trägt Verantwortung jeden Tag. Und ich weiß ganz genau, also ich habe überhaupt keine Angst, was Myon angeht. Ich habe sehr starke Angst zum Thema Vernetzung, zum Thema Mobiltelefone. Ich trage also seit Jahren mein aus den Fugen geratenes altes Handy mit rum. Natürlich einerseits braucht man es beruflich, andererseits gibt es böse Menschen auf der Welt, die Dinge missbrauchen, sozusagen große Datenbestände, aus denen dann bessere Medikamente kommen, sind schick. Aber es gibt auch andernorts Bemühungen, Kampfmittel zu erfinden, die dann sozusagen ganze Bevölkerungsschichten mit diesen oder jenem Gen haben. Also es gibt Dinge, da wollen wir gar nicht wissen, aber eigentlich sollten wir uns damit unterhalten. Die Verantwortung liegt in dem, der Dinge einsetzt. Und das ist dasselbe, wie wenn Sie Ihr Kind erziehen. Sie wissen, hat er oder sie ein Temperament oder nicht? Kann er alleine mal für eine Stunde schon mal draußen alleine spielen oder nicht? Darf er oder sie einkaufen gehen oder ist das Geld danach irgendwie in andere Sachen? Genau, und so ist es bei dem Roboter auch. Das ist ein Fragiler, der tut nichts und niemandem zuleide. Den kann man durch Umstoßen eher schädigen, als dass er jemand anders was tut. Und das, was oft vergessen wird, ist, Menschen, kann man sagen, sind sehr unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen sind es wenige Prozent im Vergleich zu Robotern. Wir sagen es immer, der Roboter oder die Roboter. Es ist so viel mehr an Varietät und Unterschieden, sodass man die gar nicht zusammentun kann. Zum Beispiel haben Sie vorhin unter den juristischen Aspekten im Wesentlichen immer das Konzept unterschwellig implizit gesagt, dass Roboter für uns etwas tun. Und ja, man lässt die selber entscheiden, aber natürlich in unserem Sinne. Ich rede ja über Systeme und auch wenn Sie über Bewusstsein sprechen, dass das System irgendwann sagt, ich und nicht sein Sklave, sondern ich und das dann auch meinen. Und ich weiß, das wird kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das wird definitiv kommen. Und dann sind das juristische Personen oder sozusagen jemand, der nicht mehr meine Verlängerung ist. Ja, und diese Entscheidung muss man unterwegs treffen und die müssen ständig diskutiert werden und vielleicht auch in Kunstprojekte eingearbeitet. Und dem dürfen dem öffentlichen Diskurs nicht entzogen werden. Weshalb ich natürlich immer Probleme habe, wenn Firmen Datenbestände oder Entwicklungen einkaufen, under disclosure nehmen und dann 10 Jahre später kommt dann das Produkt raus. Ja, da habe ich meine Bauchschmerzen mit.
Frau Beck, eine Frage sei mir gestattet. Ich habe noch mal eine Frage zu Cyborgs. Wir sind ja auch schon alle so halbe Mensch-Maschinen. Je älter wir sind, desto mehr Maschine und weniger Mensch vielleicht. Das gibt jetzt ja auch zum Beispiel Hirnschrittmacher. Auch ein Thema, was oft diskutiert wird, um Parkinson-Menschen zu helfen. Dieser Hirnschrittmacher beeinflusst aber den Menschen auch so, dass zum Beispiel die Sexualität sehr stark angeregt wird. Was passiert jetzt, wenn einer, also natürlich denken wir uns solche Szenarien immer aus, wenn einer jetzt, ja, der so einen Hirnschrittmacher im Kopf hat, jemanden sexuell belästigt, wird dann die Firma verklagt, die diesen Hirnschrittmacher hergestellt hat oder... Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Ich glaube, da haben Sie viele, viele andere solche Fragen zu klären.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir uns mit der Annäherung von Mensch und Maschine, also Recht und auch die Philosophie, basieren eben klassischerweise auf einem sehr strengen Dualismus Mensch und Maschine. Und die nähern sich jetzt aber von zwei Seiten an. Also die Maschine nähert sich dem Menschen an und eben der Mensch wird ein bisschen mehr zur Maschine. Das fängt eben bei künstlichen Gelenken an. Hirnschrittmacher gehört auch dazu. Und wir beschäftigen uns tatsächlich, also eine Doktorandin von mir befasst sich insbesondere mit dieser tiefen Hirnstimulation und mit solchen Fällen. Das Spannende an diesen Geräten ist, dass die Patienten die selbst an- und ausschalten können und in der Regel ja wissen, was mit ihnen passiert, wenn die Maschine angeschaltet wird. Und da gab es einen Fall zum Beispiel von einem Patienten, der in der Fußgängerzone ein Auto aufgebrochen hat, als die Maschine an war. Dann wurde es ausgeschaltet. Er wusste das gar nicht mehr richtig, aber er weiß noch, dass er sich großartig gefühlt hat in der Zeit. Da gibt es wirklich ganz interessante Fälle auch von einer Frau, die kleptomanisch wurde, sobald die Maschine an war. Wenn sie aus ist, ist sie dann wieder normal und hat die Gesetze befolgt. Eine andere wurde auf einmal ganz religiös. Das ist jetzt nicht strafbar, aber es ist trotzdem spannend. Also da gibt es ganz massive Persönlichkeitsveränderungen und natürlich muss sich das Recht damit befassen, ob denn die Schuldfähigkeit oder die Verantwortung dieser Personen noch unserem normalen Konzept entspricht. Also weil irgendwie denken wir dann, es kann nicht sein, dass jemand, der unter der Einwirkung einer solchen Maschine handelt, genauso schuldfähig ist wie wir jetzt, wenn wir sozusagen normal miteinander interagieren. Gleichzeitig scheint es auch unserer Intuition zu widersprechen, dass die einfach gar nicht verantwortlich sind, insbesondere nicht, wenn sie wissen, dass wenn ich das anschalte, dann fange ich an zu stehlen. Und ich entscheide mich trotzdem dafür, das anzuschalten. Also das ist ja auch eine Entscheidung. Jetzt können wir aber auch nicht sagen, dann schalt sie halt nicht an, weil dann muss eben, genau, muss der Patient mit den Symptomen, teilweise massiven Symptomen von Parkinson leben. Also das wollen wir ja sicher auch nicht. Und da beschäftigen wir uns gerade damit, versuchen Lösungen zu finden. Was im Moment in der Praxis teilweise gemacht wird, ist dann tatsächlich, dass die Patienten gefragt werden, wollen sie ohne diese Maschine leben oder mit der Maschine, aber dann möglicherweise mit der Konsequenz, dass sie in einer psychiatrischen Klinik bleiben müssen, wenn sie zu gefährlich für die Gesellschaft sind, je nach Abstufungen oder andere Maßnahmen. Ich habe vor allem mit der kleptomanischen Frau habe ich überlegt, man könnte ja bestimmte Sicherheitsmaßnahmen von ihr verlangen, dass sie im Supermarkt mal Bescheid sagt. Übrigens, wenn ich mal vorbeikomme, guckt mal in meine Tasche, ob ich was mitgenommen habe. Und so. Also man kann ja das so ein bisschen versuchen abzufedern. Also auch sozusagen auf dieser Seite gibt es tatsächlich massive rechtliche Probleme, wenn wir sozusagen immer mehr zu einem Cyborg werden. Ja.
Na, das verspricht ja eine spannende Zukunft zu werden, mit welchen Cyborgs und Robotern wir uns hier bewegen.
Es geht darum, dass wir Erkenntnisse gewinnen wollen über, wie funktioniert Intelligenz, wie denken wir selbst vielleicht, das ist eine Reflexion, das ist eine neue Methode, an solche Fragestellungen heranzugehen. Man kann das philosophisch tun, man kann es medizinisch tun über invasive Verfahren, man kann das psychologisch durch Beobachtung und Experimentation machen. Und das ist so eine Art synthetische Psychologie, wenn wir denken, wir glauben, so könnte das funktionieren. Was sind die Bausteine, aus denen so eine Art eigener Wille entstehen könnte? Wir sind also der Ansicht, da sind einfache Dinge, die nicht wirklich am Substrat selber hängen, wo es kein biologisches Substrat braucht, um so ein Phänomen zu haben. Um diese Fragestellung zu untersuchen, brauchen wir ein Werkzeug für die Forschung. Und das ist dieser Roboter. Und es gibt sehr viele Designkriterien, die ihn komplett apart machen von eigentlich allen anderen Systemen, die es gibt. Er hat keine zentrale Rechenleistung. Klassischerweise haben die einen Prozessor, wo alles zusammenkommt. Dann läuft ein Algorithmus nicht. Der hat also sozusagen über den Körper verteilt viele, viele kleine Prozessoren. Und wenn der Arm oder der Kopf abgenommen wird, hat man da auch schon Reflexschleifen, ähnlich wie man bei Insekten in einem Bein noch Reflexe hat. Und die Methoden, an denen wir arbeiten, haben uns sehr früh gezeigt, dass ein selbstreferenzieller Bezug sehr wichtig ist fürs Lernverfahren. Und die Vernetzung ist sicherlich auch wichtig, aber kommt erst sehr viel später und erhöht die Komplexität. In unseren Forschungsbemühungen sind wir aber immer jeden Tag bemüht, zu vereinfachen und zu sehen, welche Leistungen sind da trotzdem noch da. Und das ist erstaunlich, mit wie wenig basaler Struktur man doch erstaunliches, auch zum Teil egozentrisches Verhalten beobachten kann, was dann wieder wichtig ist, um Lerninhalte zu rekrutieren und Dinge zu vernetzen. Also nein, die sind nicht vernetzt, das werden wir auch nicht tun. Und das ist auch eins der Dinge, von denen ich eher Respekt oder Angst habe, weil wenn Leute etwas missbrauchen wollen, dann spielt die Vernetzung ihnen sozusagen positiv zu. Natürlich bin ich froh, wenn ich auch auf Google irgendwelche Sachen nachgucken kann, aber unseren Myon kann keiner missbrauchen, der müsste wirklich einbrechen und machen. Und also, ne? Es kommen immer wieder interessierte Psychologiestudentinnen und Studenten, die dann daran weiterarbeiten. Der Punkt ist, dass wir das hier nicht als reine technologische Geschichte betrachten können, sondern es hat sehr viel Entwicklungspsychologisches und natürlich auch Mensch-Maschine-Interaktion. Wir haben so ein Zwiebelschalenprinzip der Kommunikation. Weil es ein technisches System ist, versuchen wir nicht einfach biologische Sachen so rüberzuziehen. Das würde nicht funktionieren. Deswegen kann der auch so aussehen, wie er jetzt aussieht. Der muss nicht unbedingt ein Menschengesicht haben. Der hat ein zyklopisches Auge und der braucht auch keine Nase oder so. Wichtig ist aber, was die Kommunikation angeht, dass wir keine kognitiven Dissonanzen herstellen. Es gibt schon da und dort käufliche Roboter, Spielzeug oder andere Sachen. Und die sind oftmals absurd aufgebaut. Zum Beispiel Nao ist so ein Roboter, sich so 30, 40 Zentimeter groß. Der hat da, wo wir die Ohren erwarten, Lautsprecher. Das ist also genau das Gegenteil, da kommt der Klang raus und wird nicht aufgenommen. Und da, wo die Nase ist, da ist eine Kamera, die nach unten geht. Da, wo die Augen sind, wo wir die Kamera erwarten würden, da sind so bunte LED-Dinger, damit man da Show-Effekte einblenden kann. Da ist also vieles genau kontraintuitiv, als was erwarten würde. Das stützt also eine Kommunikation nicht wirklich. Beim Myon-Roboter haben wir von Anfang an gesagt, da, wo das Auge erwarten, da ist auch die Kamera. Kinder kommen und flüstern ihm was ins Ohr. Da ist auch das Mikrofon. Also das eine ist, das Design ist schon mal so gemacht, dass es das, was wir als Erwartungshaltung in unserer Kommunikation haben, stützt. Wir haben angefangen also mit Barcodes, die wir ihm vorzeigen können. Wir können den Arm bewegen und irgendwas führen, eine Bewegung. Das sind mehr so atomische Geschichten, wo wir sagen, jetzt pass mal auf, jetzt spiel mal ab, damit wir überhaupt mal aus dem Knick kommen. Dann arbeiten wir jetzt gerade an einer Lautsprache, die so ähnlich ist wie wo der Roboter allein durch die Erkennung der Tonmelodie Rückschlüsse kriegt. Wir brauchen also relativ früh ein Wertesystem. Man braucht ja, nein, vielleicht, mehr, stärker. Also man braucht ein minimales Alphabet der Kommunikation. Dann sehr viele nichtverbale Geschichten. Wenn wir miteinander unterhalten, dann haben wir einen sogenannten gemeinsamen Aufmerksamkeitsrahmen. Das ist hier dieser Raum oder bei uns diese Fläche dazwischen, wenn wir ein Schachspiel machen. Es muss also erkenntlich sein, wo der Roboter gerade seine Aufmerksamkeit hinrichtet, aus irgendwelchen Gründen, weil es sich bewegt, weil es rot ist, weil es ein Geräusch macht. Und das kann man sehen, weil der Roboter da hinguckt. Es gibt Roboter mit einer Omnikamera, die stehen da und die sehen wirklich den ganzen Raum. Oft bei Überwachungssystemen der Fall. Das schneidet einem natürlich die Kommunikation wirklich ab. Und dann kommt später aus diesen Melodien, kurzen Utterances, kann man Sprache entwickeln. Aber auch hier wäre es für uns völlig kontraproduktiv gewesen, wenn wir so ein Siri-Sprachsystem oder gibt es ja auch noch andere, Dragon oder sowas, nehmen und das implantieren, weil das diesen ganzen Prozess wegkapselt, das zu erlernen und flexibel zu erweitern. Und das ist aber genau das, was wir brauchen.
Ich meine, gerade an Flugzeugen, glaube ich, die sind tatsächlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass sozusagen diese Trennung zwischen, wer handelt hier eigentlich, Mensch oder Maschine, irgendwie schon teilweise überholt ist, weil man gar nicht mehr sagen kann, fliegt jetzt eigentlich der Pilot das Flugzeug oder wer fliegt denn das Flugzeug oder fliegt es sich nicht teilweise selbst? Also ich glaube auch, dass die ein gutes Beispiel dafür sind. Und wir haben ja sozusagen zumindest schon auch Systeme, mit denen wir uns langsam sozusagen anfreunden oder die wir langsam kennen, wo eben Sachen korrigiert werden, so im Spurleitsysteme, im Autos gibt es eben Einparkhilfen und so. Also sozusagen leichte Interaktionen im alltäglichen Leben, gerade im Auto, kennen wir ja auch schon. Gerade bei den autonomen Kraftfahrzeugen gibt es im Moment, also das ist sicher der Bereich, der bei uns am stärksten diskutiert wird aus verschiedenen Gründen, weil das Interesse sehr groß ist, die jetzt auf die Straße zu bringen und so weiter. Da gibt es natürlich immer die Überlegung eher andersrum. Wir wollen das so machen, dass der Mensch im Notfall immer noch eingreifen kann. Dann ist es okay. Dann ist ein autonomes Kraftfahrzeug okay. Da bin ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr skeptisch, ob das so sinnvoll ist, weil die Idee ist ja, dass sie in dem Auto drin sitzen können, gegebenenfalls übermüdet, möglicherweise auch nach einem Abend unterwegs mit 2 Gläsern Wein oder sonst was und dann eine relativ lange Strecke in einem autonomen Kraftfahrzeug fahren. Und dann auf einmal sagt es, ich weiß jetzt gerade nicht weiter, mach du mal. Und sie haben sozusagen gerade aus dem Fenster geschaut und irgendwie geträumt oder irgendwie sonst was überlegt oder vielleicht sogar geschlafen und sollen jetzt innerhalb kürzester Zeit schneller sein als die Maschine. Ich halte sozusagen diese Idee zu glauben, dass wir dann immer die besseren Entscheidungen treffen in so einer kurzen Zeit für sehr fraglich. Und ich glaube, im Ergebnis wird es ganz oft so sein, dass die Maschinen sicherer sind, also weil sie eben nicht übermüdet sind, nicht alkoholisiert und so. Also insofern wäre da schon was dran. Mir fällt gerade ein, sozusagen ein kleines Beispiel. Man überlegt ja auch, in manchen Ländern ist man sogar schon ein bisschen weiter, so Autos zu machen, wo man erst zum Beispiel reinpusten muss. Dann darf man fahren, wenn man nicht betrunken ist. Oder das Auto kontrolliert, wie die Augen, die Pupillen sind und die Augen sind und sagt, du bist zu müde, ich fahre dich jetzt mal auf den Parkplatz. Also das ist ja auch eine sehr, die Maschine übernimmt hier was, wo man irgendwie durchaus skeptisch sein kann, ob das in Ordnung ist. Spricht vieles dafür. Aber was ist denn, wenn jetzt gerade ein Notfall ist, wenn Sie gerade eigentlich ins Krankenhaus fahren müssen? Ich glaube, dass es nicht so einfach ist, zu sagen, die Maschine übernimmt und muss jetzt übernehmen. Also das ist, ich meine, ich kann im Ergebnis sozusagen ganz kurz sagen, das geht rechtlich natürlich bei uns nicht, dass eine Maschine sozusagen für uns jetzt das Auto steuert, das Flugzeug steuert und verhindert, dass wir eingreifen können, dass der Pilot eingreifen kann. Aber es ist eben, glaube ich, nicht so einfach, weil es eine Interaktion auf beiden Ebenen ist und weil wir irgendwie sozusagen insgesamt rausfinden müssen, wie wir diese Interaktion vernünftig gestalten. In welchen Kontexten überlassen wir die Entscheidung wem? In welchen Kontexten ist die Entscheidung der Maschine sicherer? Weil sie eben zum Beispiel sehr lange, langweilige Aufgaben übernehmen, da ist die Maschine im Zweifel besser. In sehr komplexen Situationen, die man unglaublich schnell erfassen muss, ist manchmal der Mensch besser und so. Also ich glaube, wir werden nicht solche generellen Antworten finden, aber das werden wir erst mit der Zeit können. Und irgendwann wird es Situationen geben, wo die Maschine uns nicht mehr agieren lässt und das müssen wir aber sozusagen in Diskussionen miteinander entscheiden.
Schöne neue Welt. Manfred Hild, Roboterentwickler, und Susanne Beck, Rechtsphilosophin, diskutierten unter der Leitung von Gerlinde Watz. Die Veranstaltung vom Einstein Forum Potsdam in Kooperation mit der Deutschen Kinemathek stand unter dem Thema: Das Wesen der Intelligenz ist, dass sie sich nicht dominieren lässt.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.